ARD. Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Eduard Mörike, frühes 19. Jahrhundert. Hier umwirbt der Frühling alle Sinne des lyrischen Ich. Sehen, riechen, hören und versetzt es in ekstatische Vorfreude. Auch Johann Wolfgang von Goethe schickt in seinem Osterspaziergang den erschöpften Wissenschaftler Faust in die freie Natur.
Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land.
Aus dem blauen Himmel wird eben etwas Bewegtes, was Dynamisches. Der Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Und auch die Düfte, es riechen nicht einfach irgendwelche frühen Blumen, sondern Düfte streifen das Land, sie bewegen sich durch die Landschaft.
Der Literaturwissenschaftler Ulrich Kittstein spürt der Dynamik und der Atmosphäre eines der bekanntesten Frühlingsgedichte nach. Der Titel »Er ist's« von Eduard Mörike.
Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon, wollen balde kommen. Horch, von fern ein leiser Harfenton. Frühling, ja, du bist's, dich hab ich vernommen.
Typische Frühlingsmotive tauchen auf. Die Natur erwacht und sendet Zeichen einer neuen, unbeschwerten Zeit. Zuversicht, Lebensfreude. Das Gedicht erzählt, wie dieser Aufbruch von allen menschlichen Sinnen wahrgenommen wird. Den Frühling kann man im wahrsten Wortsinn nicht nur sehen, sondern auch riechen und hören. In den insgesamt nur 9 Zeilen inszeniert Eduard Mörike einen Sinnesrausch.
Seine Meisterschaft, die dem Gedicht denn auch seinen Rang und seine Bekanntheit verleiht, liegt offenkundig eher darin, wie er dieses Thema mit künstlerischen Mitteln gestaltet. Also wie es ihm gelingt, mit den Mitteln der poetischen Sprache den Frühling hier für die Leserschaft zu einem ästhetischen Erlebnis zu machen.
Dazu gehört, dass Eduard Mörike die Natur vermenschlicht. Blumen erscheinen wie schlafende Wesen kurz vor dem Erwachen, denn Veilchen träumen schon. Und am Ende wird der Frühling sogar angesprochen, wie ein Gegenüber. Frühling, ja, du bist's, dich habe ich vernommen.
Auch der Aufbau des Gedichts ist sorgfältig kalkuliert. Der Frühling wird am Anfang schon einmal benannt, als Personifikation, als Akteur. Und am Ende, auf dem Höhepunkt des Ganzen, wird er dann unmittelbar angeredet. Und zwar mit einem mehrfachen, wiederholten, sich verstärkenden Anruf. Frühling, ja, du bist's, dich hab ich vernommen. Wobei Mörike klugerweise nicht so weit geht, den Frühling nun wirklich als eine menschenähnliche Gestalt zu beschreiben. Und er wird eben nur apostrophiert. Er wird angesprochen oder angerufen von einem lyrischen Ich, das durch diese Frühlingsatmosphäre offenbar in den größten Enthusiasmus versetzt worden ist.
Das Gedicht hat eine besondere Geschichte. Eduard Mörike war gerade mal 25 Jahre alt, als er es im Jahr 1829 verfasste. In dieser Zeit arbeitete er einerseits als Angestellter einer protestantischen Pfarrei, genauer als Vikar. Andererseits versuchte er, sich eine Existenz als Schriftsteller aufzubauen. Parallel zu seinen Gedichten entstanden auch Prosawerke und ein bis zu seinem Tod fragmentarisch gebliebener Roman mit dem Titel Maler Nolten, 1832 in einer ersten Fassung veröffentlicht. Eduard Mörike erzählt hier die Lebens- und Liebesgeschichte des Malers Theobald Nolten und seiner Verlobten. Interessant ist, dass in diesem Roman das bekannte Frühlingsgedicht »Er ist's« auftaucht.
Mörike hat sich da an eine Kunsttechnik angeschlossen, die von Goethe und den Romantikern herkommt. Die hatten schon gerne lyrische Texte in ihre Romane integriert, also Formen einer Gattungsmischung vorgenommen.
Das heißt, Romanfiguren singen Lieder oder tragen Gedichte vor. Solche Gattungsmischungen haben immer einen dramaturgischen Sinn. Die in einen Roman eingefügten Verse deuten voraus, kündigen eine Wende an oder spielen mit gegensätzlichen Handlungselementen. So auch in Maler Nolten. Der Literaturwissenschaftler Ulrich Kittstein.
Der Titelheld Theobald Nolten, von dessen Kunst- und Liebesgeschichten hier erzählt wird, ist durch Intrigen ins Gefängnis geraten und auch noch erkrankt. Aber dann wendet sich sein Schicksal, wie es scheint, zum Besseren. Er wird gesund, eine Wiedervereinigung mit seiner Jugendgeliebten zeichnet sich ab. Und in dieser hoffnungsvollen, auch durch den Frühling gekennzeichneten Umgebung vernimmt er dann durch ein Fenster diese Verse, wie sie im Freien von einer weiblichen Stimme gesungen werden.
Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte.
Das Gedicht bekommt an dieser Stelle im Roman eine richtungsweisende Funktion. Es steigert Theobald Noltens hoffnungsfrohe Stimmung und er erzählt, unmittelbar nachdem er den Gesang hörte, einem Freund davon.
Soll ich dir gestehen, Alter, dass dies der glücklichste Tag meines Lebens ist? Ja, dass mir vorkommt, erst heut fange ich eigentlich zu leben an. Begreife mich aber, nicht diese erquickende Sonne ist es allein, nicht dieser junge Hauch der Welt und nicht deine belebende Gegenwart. Sieh, das Gefühl, von dem ich rede, lag in der letzten Zeit beinahe reif in mir.
Allerdings baut Mörike diese hoffnungsvolle Stimmung nur auf, um die Erwartungen, die er damit weckt, umso schlimmer enttäuschen zu können.
Das heißt, die Frühlingsstimmung, die Hoffnungsstimmung, die freudige Atmosphäre bietet lediglich einen wohlkalkulierten Kontrast zu der abschließenden Katastrophe. Und das kann man in dem Roman ganz allgemein beobachten. Mörike baut immer wieder scheinbare Idyllen auf, um diese Idyllen dann als trügerisch zu entlarven und seine Figuren umso schlimmer ins Unglück zu stürzen.
Mörike setzt mit seinem in den Roman eingefügten Gedicht »Er ist's« auf eine Dramaturgie der Gegensätze. Daher schwingen im selben Gedicht, je nachdem, ob man es im Kontext der Romanhandlung oder nur allein für sich genommen liest, völlig andere Zwischentöne mit. Im Roman taucht die Frühlingsstimmung nur als kurzer Schein, als Illusion auf. Dagegen, wenn man das Gedicht für sich genommen liest, erscheint es als ein ganz und gar heiteres, optimistisches und klangvolles Frühlingsgedicht.
Das mochte ich schon als Kind nicht. Das ist ja das, was man im Unterricht auswendig gelernt hat, im Deutschunterricht.
So die Lyrikerin Kerstin Breivus.
Und das ganze Gedicht ist eine Anrufung und eine Anrede und eine Übertreibung und gleichzeitig ist es statisch. Also Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Der Frühling ist da und er ist immer da. Er ist unveränderlich, er ist überhaupt nicht fragwürdig. Und es geschieht ihm auch nichts. Es geschieht auch in ihm nichts in diesem Gedicht. Und dann kommt diese Anrede auch noch, dieses pathetische Frühling, ja, du bist's, dich habe ich vernommen. Und dann kommt da auch noch ein Hafenton. So, jetzt habe ich, glaube ich, genug geschimpft über dieses Gedicht.
Die vielfach ausgezeichnete Lyrikerin Kerstin Breivus möchte dem Frühling in ihrer eigenen Dichtung neue Facetten hinzufügen. Ihr geht es darum, die Bedeutungsgeschichten dieser Jahreszeit zu erweitern. Sie experimentiert daher mit Gegenbildern und konfrontiert gängige Erwartungen mit überraschenden Eindrücken. Ihr 2016 erschienener Gedichtband »Gespür für Licht« folgt dem Rhythmus der Jahreszeiten, beginnend mit dem Frühling. Die Lyrikerin stellt ihren eigenen Gedichten in diesem Band ein altes Volkslied voran.
Es war eine Mutter, die hatte 4 Kinder. Den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter.
Doch das Idyll, das dieses Volkslied beinhaltet, trügt. Was bereits das erste Gedicht in dem lyrischen Jahreszeitenzyklus andeutet.
Selten so einen Frühling erlebt. Im April immer noch 0 Grad. Der Ostwind fegt vom Ural bis in die Mittelgebirge. Krähen brechen ihren Nestbau ab. Zugvögel treibt es zurück. Alles ist durchsichtig, weil Laub fehlt. Das ist wie Leben unter dem Röntgengerät.
Auch dieses Gedicht rechnet ja sicherlich mit Lesern, die die traditionelle Bildlichkeit kennen. die also an den Frühling in der Lyrik bestimmte Erwartungen knüpfen, die bestimmte Stimmungswerte, eine bestimmte Atmosphäre erwarten. Aber das Gedicht bricht eben ganz gezielt mit diesen Erwartungen. Es präsentiert den Frühling in einer ganz anderen, in einer unkonventionellen, in einer modernen Art und Weise.
Ich benenne nur im April immer noch 0 Grad und dann fegt der Ostwind vom Ural bis zu den Mittelgebirgen und dann brechen die Krähen ihren Nestbau ab. Das sind einfach nur Beobachtungen, ohne in die dichterische Überhöhung zu kippen. Die Zugvögel treibt es zurück. Und da ist dem Vers nach zwar auch wieder nur eine Beschreibungsebene, aber in dieser Ebene ist ein Widerspruch eingebaut. Warum treibt es Zugvögel zurück? Was geht dem voraus? Sind die eigentlich schon wieder da und müssen jetzt zurück? Welche Umkehrung der Tatsachen ist das eigentlich?
Diese Fragen werden im Laufe des Lyrikbands Gespür für Licht beantwortet. Denn alle Gedichte sind über die Abfolge der Jahreszeiten chronologisch und darüber hinaus auch erzählerisch miteinander verbunden. Der Nestbau steht anfangs für ein ungeborenes Kind, welches das lyrische Ich erwartet. Der Zyklus der Jahreszeiten und der kühle, unberechenbare Frühling deuten eine schwierige Schwangerschaft an. Ihr Ausgang erscheint ungewiss. In einem der späteren Frühlingsgedichte heißt es dann doch wieder hoffnungsvoll:
Die Windsbraut schläft in mir, ein schaukelndes Embryo in jeder Ohrmuschel. Wie beruhigt mich, dass sie sich bewegt? Ich bin gut aufgehoben, egal was in mir tobt. Die Windsbraut hat sich in mein Ohr gelegt.
Für den Gedichtband war mir sehr früh klar, dass ich ein Kalendarium wollte. Ich wollte nicht nur, dass der Gedichtband aussieht wie ein Kalender, sondern dass er auch den Jahreszeiten folgt. Und das hängt mit dem Thema zusammen, da es um das Kinder bekommen oder auch eben nicht bekommen geht und die Frage, wie das Leben in die Welt kommt oder wie es vielleicht auch doch nicht in die Welt kommt. Und das hat sich für mich am besten gemäß einer zyklischen Ordnung entlang des Jahresverlaufs ergeben.
Kerstin Preivus sieht im Frühling eine ganz besondere große Spannweite an Elementen, die für eine Übergangszeit stehen. Auch wagt sie einen Blick in künftige sprachliche Anverwandlungen und literarische Themen dieser Zeit.
Der Frühling geht meteorologisch vom 1. März bis Ende Mai bis zur Zeit der Apfelblüte, also von den Frühblühern bis zur Apfelblüte, wenn alles schon grün ist und das ganze Laub auch schon da ist. Sie haben einen sehr langen Zeitraum und verschiedene Schritte der Verwandlung und etwas Prozessuales. Ein Zustand, der sich erst ergibt. Und wenn man an den Mai denkt, dann hat man natürlich diesen satten Frühling voller Blüten, Duft und so weiter und warmer Luft im Kopf. Aber auch hier denke ich mittlerweile Vorsicht. Also so wie wir es gewohnt sind, die Jahreszeiten wahrzunehmen, muss es nicht bleiben, auch aufgrund der klimatischen Veränderungen. Es kann sein, dass der Frühling zukünftig, man weiß es nicht, auch mit zu früh, zu heiß gedichtet werden kann oder assoziiert werden kann, also als Wahrnehmung, die dann in den Sprachgebrauch übergeht oder sprachlich empfunden wird.
Dann könnte man Goethes Osterspaziergang als ein historisches Dokument lesen aus einer Zeit, in welcher ein eher kühles Frühjahr auf einen sehr kalten Winter folgte.
Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dort her sendet er fliehend nur ohnmächtige Schauer körnigen Eises in Streifen über die grünende Flur.
Es geht nicht ins Pathos der Anrede, er übertreibt nicht, sondern es ist eher chronologisch beschreibend. Der Frühling taucht relativ früh auf, und zwar in der zweiten Zeile schon als Wort. Also vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden belebenden Blick. Er wird benannt und ab dann kann er beschrieben werden, ohne dass ihm gleich etwas zugeschrieben werden muss. Das entwickelt sich erst in der Chronologie dieses Gedichtes. Und die zweite Sache ist, und das ist natürlich auch klassisch, er lässt den Frühling mit Ostern zusammenfallen. Und das ist dann die religiöse Komponente und auch die Engführung an den Auferstehungsgedanken.
So Kerstin Preivus. In vielen Bänden mit Naturlyrik taucht Goethes Osterspaziergang als eigenständiges Gedicht auf. Ursprünglich stammt die fast 40 Zeilen lange Passage aus Goethes Drama Faust I und spiegelt die Gedanken der Hauptfigur während eines Spaziergangs am Ostersonntag wider. Der Wissenschaftler Dr. Faust hatte eben noch in seinem Studierzimmer über seinen Büchern gebrütet und mit der Fülle des ihm unermesslich scheinenden Wissens gerungen, hatte finstere Gedanken voller Selbst- und Weltzweifel. Doch auf seinem Spaziergang vertreibt der Wandel der Natur seinen Trübsinn. Die neue Jahreszeit, der Frühling, entmachtet gleichsam den Winter und damit auch Fausts Trübsinn. Er wird hoffnungsvoll, beginnt die Welt und damit auch die Menschen neu zu sehen.
Jeder sonnt sich heute so gern. Sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden. Aus niedriger Häuser, dumpfen Gemächern, aus Handwerks- und Gewerbesbanden, aus dem Druck von Giebeln und Dächern, aus der Straßen quetschender Enge, aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht sind sie alle ans Licht gebracht.
Faust spricht über die Befreiung, die die Menschen erfahren, wenn sie am Ostertag in die freie Natur hinausgehen. Er spricht nicht direkt über sich selbst, aber dem Kontext des Dramas kann man ja entnehmen, dass diese Erfahrungen und Empfindungen durchaus auch für ihn persönlich gelten.
Faust verlässt durch ein Tor die Stadt, blickt um sich. Einerseits von einem Hügel auf das Stadttor zurück und gleichzeitig in die ferne Landschaft. Dabei bemerkt er, dass die Natur zwar noch nicht blüht, aber die Menschen mit ihren Kleidern für farbige Akzente in der Landschaft sorgen.
Selbst von des Berges fernen Pfaden blinken uns farbige Kleider an.
Es ist in der Tat ein Vergnügen von Stadtmenschen, was wir hier vor uns haben. Das sind keine Bauern, keine Jäger, keine Fischer, sondern das sind Menschen, die aus der Stadt hinausgehen in die Landschaft. Was Goethe hier also zugrunde legt, ist auch wiederum ein ganz traditionelles literarisches Motiv, der Gegensatz von Stadt und Land.
So der Literaturwissenschaftler Ulrich Kittstein. Er deutet im Osterspaziergang die Stadt als den Ort der Kultur, der Zivilisation. Gleichzeitig erscheint sie auch als Sphäre vielfältiger Zwänge und Einschränkungen, denen sich die Menschen unterwerfen müssen. Daraus rührt die Sehnsucht nach Natur, die Sehnsucht danach, die engen Häuser und Gassen zu verlassen und sich frei in der Landschaft zu bewegen.
Das zugespitzt gesagt, der erholsame Spaziergang in freier Natur ist eine Erfindung von Stadtmenschen. Von Menschen also, die prinzipiell in ihrer Lebenswirklichkeit schon von der Natur getrennt sind und deswegen die Natur als Gegenwelt, als eine Welt der Freiheit und der freien Entfaltung erfahren. Deswegen ja auch die Analogie zur Auferstehung. Sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden aus niedriger Häuser, dumpfen Gemächern, aus Handwerks- und Gewerbesbanden, aus dem Druck von Giebeln und Dächern, aus der Straßen quetschender Enge.
Eine besondere motivische Verbindung steckt in der Engführung von Frühling und Nacht. In verschiedenen Epochen spürten Autorinnen und Autoren ihr immer wieder nach. Unter anderem der Romantiker Josef Eichendorff, aber auch die Expressionistin Else Lasker-Schüler. Im Jahr 1900 schickte sie in einem Brief ein Gedicht mit dem schlichten Titel Frühling an einen Freund. Ein Jahr später veröffentlichte sie dieselben Verse in ihrem ersten Gedichtband. Die Verbindung von Frühling und Nacht taucht bereits in der ersten Strophe auf und deutet an, dass es sich um ein Liebesgedicht handelt.
Wir wollen wie der Mondenschein die stille Frühlingsnacht durchwachen. Wir wollen wie zwei Kinder sein. Du hüllst mich in dein Leben ein und lehrst mich, so wie du, zu lachen.
In dieser Frühlingsnacht begegnen sich zwei erwachsene Menschen, die sich wie Kinder fühlen.
Und die Frühlingsnacht gibt ihnen den Anlass dazu. Das heißt, das Naturerlebnis inspiriert gewissermaßen das Gefühl, sich in die eigene Kindheit zurückversetzt zu fühlen, in die Geborgenheit des Kindes, das noch von Mutterlieb und Vaterwort und Frühlingsspielen umgeben gewesen ist.
Ich sehnte mich nach Mutterlieb und Vaterwort und Frühlingsspielen. Den Fluch, der mich durchs Leben trieb, begann ich, da er bei mir blieb, wie einen treuen Freund zu lieben.
So der zweite Vers. Hier spricht das lyrische Ich von einem Fluch, der nicht weiter benannt oder beschrieben wird. Vermutlich steht er in Zusammenhang mit dem Verlassen der Kindheit. Gleichzeitig motiviert der Fluch die inneren Bilder und die hoffnungsvollen Wünsche des lyrischen Ichs. Ulrich Kittstein?
Die Nacht ist ja spätestens seit der Empfindsamkeit und der Romantik die Zeit der Fantasie, der Einbildungskraft, der Vorstellungskraft, des Traums. Und das passt hier durchaus dazu, dass die Figuren, die hier erscheinen, eben nicht mehr wirklich Kinder sind, sondern sich nur in ihrer Fantasie, in ihrer Einbildung noch einmal in die Kindheit zurückversetzen wollen.
Jedenfalls so lange, bis der Tag anbricht. Autorinnen und Autoren haben über alle Epochen hinweg sehr unterschiedliche Aspekte des Frühlings bedichtet. Die Verwandlung der Natur, die Hoffnung auf eine neue Zeit und neues Leben, das Gefühl des Aufbruchs und der Freiheit und nicht zuletzt eine gewisse Unberechenbarkeit dieser Jahreszeit. Durch alle Zeiten hinweg scheint aber auch etwas Verbindendes auf, dass dem Frühling eine eigene Kraft zugesprochen wird, die nach vorn gerichtet ist und eine Verwandlung in Gang zu setzen vermag.
Astrid Meierle über das Frühlingserwachen in der Lyrik, das durchaus seine Schattenseiten haben kann, nicht nur für Menschen mit Pollenallergie. Wenn Ihnen diese Radiowissen-Folge gefallen hat, wir hätten da noch viel mehr in der ARD-Audiothek und wo es sonst Podcasts gibt, zum Beispiel auch eine Folge zur Romantik oder auch eine zu Johann Wolfgang von Goethe. Viel Spaß beim Stöbern. Literaturhinweise zu dieser Folge finden Sie in den Shownotes.